Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Um Feindesliebe soll es heute also gehen, liebe Gemeinde. So haben wir es gerade im Evangelium, im Predigttext gehört. Über dieses Thema kann man nicht irgendwie predigen. Und am heutigen Datum, am 9. November, kann man ohnehin nicht irgendwas predigen. Heute und zu diesem Thema sagt man entweder oberflächliches Allgemeinplätze, damit die Predigt erledigt ist, oder das, worum es geht, trifft einen zutiefst, sowohl den Prediger als auch alle, die zuhören. Denn es gibt Bereiche in unserem Leben, über die sprechen wir nicht oder höchstens mit engsten Vertrauten. Es gibt Teile in unserer Persönlichkeit, die zum intimsten Bereich unserer Seele gehören. Und dazu gehört zum Beispiel, ich entscheide selbst, wem ich vergebe. Weil es auch mein ganz privater Bereich ist, von wem ich mich habe verletzen lassen müssen. Wer mich verletzt hat, das geht niemandem etwas an. Wie ich geprägt wurde, das ist ganz tief in mir drin. Damit will ich alleine klarkommen. Es muss doch niemand wissen, wo es so sehr wehtut in mir. Da ist auch das Risiko dabei, dass jemand dann an dieser Stelle nochmal draufschlägt. Nein, es gibt Bereiche, in die will ich mich mir gar nicht hineinreden lassen. Und es gibt Bereiche, in denen ich auch gar keine Alternative sehe und sie auch gar nicht wissen will. Wie wir unsere Beziehungen ordnen, wie wir unseren Schutzschild gegenüber denen aufbauen, von denen wir auf keinen Fall nochmal gequält werden wollen, darüber sprechen wir normalerweise eben nicht. Das bleibt tief in uns verschlossen. Und es reicht auch nicht, eine Predigt über Vergebung und Feindesliebe zu hören. Erst recht nicht von einem Pfarrer, der genau wie alle anderen mit diesem Thema selbst zu ringen hat. Das ist ein Thema, das uns alle existenziell angeht. Wovon werden wir verletzt? Wer sind unsere Feinde? Und warum schaffen sie es, uns so sehr in die Tiefe zu dringen und da etwas zu bewirken? Nein, der Einzige, der uns predigen könnte und dürfte, wäre Jesus selbst. Deswegen sage ich, auf ihn sollt ihr hören. Hört nicht auf mich, sondern nehmt meine Worte höchstens zum Anlass, selbst nachzulesen, was Jesus euch zu sagen hat. Von ihm lasst euch ansprechen und lasst euch zutiefst anrühren. Er hat vielleicht das Recht, in die tiefsten Tiefe eurer Seele hineinzudringen. Jesus spricht zuerst zu denen, die ihm damals zugehört haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn normalerweise sagen wir ja, er spricht zu möglichst vielen, zu allen Menschen. Eigentlich sollen das ja alle hören. Aber hier heißt es ausdrücklich, und deswegen habe ich gleich diesen ersten Satz auch unterstrichen auf eurem Blatt, euch, die ihr mir zuhört, sage ich. Also, das steht ausdrücklich da, weil er jetzt nicht zu allen spricht, sondern nur zu denen, die jetzt gerade zuhören. Es ist nicht für alle geeignet. Es ist keine Aufforderung, die der ganzen Welt gilt. Denn verstehen können das, was er jetzt sagt, verstehen und erst recht umsetzen, können das, was er jetzt sagt, höchstens diejenigen, die auch eben schon zugehört haben, was er bisher gesagt hat, in der sogenannten Feldrede. Und die Feldrede beginnt mit den Seligpreisungen. Also nur diejenigen können es verstehen, die Jesus eben gerade selig gepriesen hat. Die Armen, die Hungernden, die Weinenden, die Gehassten, die Ausgeschlossenen, die Beschimpften, die Verleumdeten. Die sind hier ausdrücklich in den Seligpreisungen bei Lukas genannt. Und das sind die Menschen, die wissen, dass sie Feinde haben, die ihnen nämlich sowas antun. Es sind lauter Dinge, die wir eigentlich niemals erleben möchten. Aber zu denen spricht, also zu diesen Menschen spricht Jesus, gerade die preist er selig. Ihr, die ihr sowas durchmachen müsst, was eigentlich niemand durchmachen möchte, ihr könnt glücklich sein. Ja, ihr habt sogar Grund vor Freude zu springen, weil euer Lohn im Himmel groß ist. Wörtliches Zitat, Lukas 6, Vers 23. Zu diesen Menschen spricht Jesus, weil er ihnen zutraut, ihre Feinde zu lieben. Denen, die Unrecht leiden, denen traut er es zu. Denen, die Feinde haben, denen traut er es zu. Denen, denen das Leben schwer gemacht wird, denen traut er es zu. Die Menschen, die gar nicht wissen, womit sie das verdient haben, dass sie so angegriffen werden oder fertig gemacht oder übersehen und ignoriert. Sie können es eigentlich gar nicht mehr aushalten. Und sie haben eigentlich die allerwenigste Kraft, jetzt auch noch die zu lieben, die ihnen all dieses Elend einbrocken. Nicht nur zulassen, sondern eingebrockt haben und es weiterhin tun und es wahrscheinlich sogar absichtlich tun. Zu diesen Menschen, die so etwas aushalten müssen, spricht Jesus, weil er es ihnen zutraut, gerade ihnen zutraut, anders zu handeln. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Wisst ihr, wir als Christen, wir sagen Feindesliebe, na klar, das gehört zu unserem christlichen Standardrepertoire, ist doch selbstverständlich. Vielleicht sind wir es als Christen schon zu sehr gewohnt, so etwas zu hören. Und dabei ist es zutiefst herausfordernd, eigentlich. Wenn wir sowas zum ersten Mal hören und verstehen, worum es hier wirklich geht, müssten wir schreiend davonlaufen. Das ist doch unerträglich, was hier gesagt wird. Damit wird doch Ungerechtigkeit zementiert. Wenn mir was angetan wird und ich darf nicht mal was dagegen sagen. Wenn keiner die Stimme erhebt, dann geht's doch immer nur so weiter und weiter. Die einen machen, was sie wollen, die anderen haben drunter zu leiden. Und so geht doch letztlich alles vor die Hunde. Beruhigt euch. Jesus weiß das. Jesus kennt diese Argumente und er beschönigt ja auch nichts. Er gibt als allererstes mal zu, ihr habt Feinde. Feinde, das heißt, es sind Menschen, die euch wie Luft behandeln. Es sind Menschen, die euch wie Dreck behandeln. Also, das gilt es erstmal zuzugeben, ja? Wir werden gedemütigt, wir werden verletzt. Es gibt diese Wunden in unserer Seele tief drin. Und wir müssen irgendwie damit umgehen. Das ist der Ausgangspunkt. Feindesliebe ist keine Theorie und kein Standardrepertoire, sondern Feindesliebe setzt hier an, wo wir zutiefst verletzt sind und eigentlich gar nicht wissen, wie wir mit diesen Menschen, die uns so etwas antun, und mit dieser Situation, mit der wir nicht klarkommen, umgehen sollen. Jesus spricht in der Feldrede jetzt hier ausdrücklich davon, dass Christen von Nichtchristen gedemütigt werden. Also das mag mal das Erste sein, dass wir das um unseres Glaubens willen erfahren müssen. Aber Jesus weiß auch sehr wohl davon, wie es unter Christen zugeht. Es ist ja nicht so, wenn wir nur mit Christen zu tun haben, dass wir dann nicht verletzt würden oder dass es dann nicht solchen Umgang miteinander gibt. Leider, Jesus kennt die Gefahr der Uneinigkeit innerhalb der Kirche. Und Jesus weiß sehr wohl, dass Verletzungen von Geschwistern umso schwerer wiegen. Also Feinde, das sind all die Menschen, die uns zu schaffen machen. Das sind die Menschen, um die sich unsere Gedanken immer wieder drehen. Und dann durchbricht Jesus die Logik der Welt. Von ihm her, sagt er, von ihm her sind wir in der Lage, etwas ganz anderes zu tun, als die Welt es erwartet. Nicht, weil wir das tun müssen, sondern weil wir es können. Und deswegen heißt das Motto über den heutigen Gottesdienst, es geht auch anders von Jesus her und von seiner Kraft her. Er durchbricht die Logik der Gesetze, wie sie immer gelten und wie es nicht anders geht. Wenn da was Falsches geschieht, muss man protestieren. Nein, Jesus sagt, es geht auch anders. Um es anders zu machen, ist er auf die Erde gekommen. Denkt vielleicht an letzte Woche, da hatten wir auch beides. Da ging es um die Sintflut, Gewalt und Vernichtung und Zerstörung und gerechte Strafe. Ja, das war mehr als offensichtlich sichtbar in den unendlichen Wassermassen, die alles dahin gerafft haben. Das ist das eine. Aber dann hat es Gott anders gemacht. Er hat die Logik der Welt durchbrochen, die Logik von, da ist Schuld, die muss bestraft werden. Und so geht das doch nicht weiter. Gott hat jederzeit das Recht und die Möglichkeit, die Menschheit erneut zu vernichten. Das wäre das Gesetz dieser Welt. Die Menschen sind böse und bleiben es. Ja, und wenn ihr das nicht glaubt, dann denkt an eure Feinde und ihr wisst, wie grundlegend böse Menschen auch sein können. Auch diejenigen, die das gar nicht sein wollen. Gott hätte allen Grund, die Menschheit zu vernichten, aber er tut es nicht, weil er sagt, es geht auch anders. Er tut es nicht und nie mehr, darum ging es letzte Woche, sondern er wählt andere Mittel. Einmal ja, aber jetzt schickt er Propheten und letztlich kommt er selbst. Und er durchbricht die Logik der Welt. Um es anders zu machen, ist Gott in Jesus auf die Welt gekommen. In der Welt gilt das Gesetz der Vergeltung. Aber Jesus meint, es könnte auch anders gehen. Und deswegen lässt er die Ungerechtigkeit, die man ihm entgegenbringt, er lässt sie an sich heran. Und er bittet noch für die, die ihn quälen und töten, bis am Kreuz. In der Welt gilt das Gesetz der Verteidigung. Wir müssen doch auf der Hut sein, damit wir nicht reingelegt und ausgenutzt werden. Aber Jesus meint, es geht auch anders. Jesus sagt, du musst nicht immer selbst auf der Hut sein, sondern du bist in guter Hut von jemand anders, Größerem, der dich behütet. In der Welt gilt auch das Gesetz der Ermüdung. Also wir nehmen uns vor, gut zu unseren Feinden zu sein, weil es sich so gehört. Wir versuchen es mal mit Sanftmut. Vielleicht lassen sich die Feinde ja so auch überzeugen. Und es gibt ja auch jede Menge Geschichten davon. Ich tue meinem Feind Gutes und davon ist er so beeindruckt, dass er sich total bekehrt und jetzt unser bester Freund wird. Ja, in den Ganzen, deswegen habe ich anfangs gesagt, man kann auch sehr oberflächlich über dieses Thema predigen. Wie viele Vorlagen habe ich gesehen, in denen es von solchen Geschichten wimmelt. Einmal meinem Feind Gutes getan und ihn angelächelt und schon ist alles gut und er wird mein bester Freund. Aber in echt gilt das Gesetz der Ermüdung, weil wir feststellen, die ändern sich ja gar nicht. Sie bleiben unsere Feinde. Oder von mir aus ändern sie sich auch mal, aber dann kommen neue und andere. Und wir werden weiterhin gedemütigt und verletzt. Und das, was schon immer unser tiefstes seelisches Problem war, bleibt unser Problem. Und irgendwann geben wir auf und schlagen doch zurück. Aber Jesus meint, da wo er ist, könnte es doch geschehen, dass wir nicht müde werden von der fortdauernden Ablehnung durch andere. Da könnten wir doch immer wieder Kraft aus seiner Kraft bekommen. Und er macht uns ein Angebot, ein liebevolles oder wörtlich ein anmutiges Angebot. Und wir müssen jetzt mal etwas genauer hinschauen, um zu erkennen, was darin das Anmutige ist. Also wir lesen, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? So übersetzt die Basisbibel. Und ähnlich ist es auch in den meisten anderen Übersetzungen. Im Griechischen steht das Wort Charis und das wird meistens übersetzt mit Dank. Dank, also Charis, kann man mit Dank übersetzen. Also wörtlich steht hier, was ist euer Dank? Von Gott steht hier gar nichts, das wurde hinzugefügt bei der Übersetzung. Das heißt wörtlich, was ist euer Dank? Aber Charis, das heißt an dritter oder vierter Stelle Dank. Als allererstes heißt es Anmut oder Liebenswürdigkeit. Oder sowas wie Charme. Also eigentlich müsste man übersetzen, wo bleibt da eure Anmut? Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, wo bleibt dann euer Charme? Je länger ich den griechischen Satz auf mich wirken lasse, umso mehr bin ich überzeugt davon, dass Jesus das sagen wollte. Wo bleibt denn eure Besonderheit? Wo bleibt denn eure Liebenswürdigkeit? Nicht, wo, welchen Dank habt ihr? Das mag mitschwingen, aber hauptsächlich heißt es, wo bleibt denn eure christliche Ausstrahlung? Wo bleibt euer Charme, wenn ihr zurückschlagt? Ihr seid doch zu mehr berufen, als euch so zu verhalten. Ihr könnt es doch besser. Als Christen, als Kinder des Vaters im Himmel, da habt ihr doch Anteil an seiner Liebenswürdigkeit, an seiner Charis. Erinnert euch daran, gerade wenn es schwerfällt. Also, es geht auch anders. Nicht immer nur, wie du mir, so ich dir. Warum nicht auch mal so, wie Gott mir, so ich dir? Das ist das, worauf Jesus hinaus will. Weil er sagt, Gott war doch der Erste, der diese Logik durchbrochen hat. Aus der göttlichen Kraft, da mag das gehen. Aus menschlicher Kraft geht es nicht. Aber er gibt euch aus seiner göttlichen Kraft, damit es für euch auch anders geht. Es geht auch anders, sagt Jesus, und er traut es dir zu. Und er traut es allen zu, die ihm zuhören. Die noch nicht schreiend rausgerannt sind, sondern die ahnen, dass diese weltfremden Worte eine Chance eröffnen, wie es tatsächlich auch gehen könnte. Weil da, wo Jesus ist, wo seine Kraft wirkt, weil es da auch anders geht, so wie er es vorgemacht hat, so können wir es auch jedenfalls mal versuchen. Und jedenfalls mal klein anfangen. Ich glaube, es ist schon ein ziemlich krasses Programm, von 0 auf 100 die Feinde zu lieben. Vielleicht muss es nicht gleich lieben sein. Vielleicht mal so anfangen. Wir ärgern uns nicht über die, die sich unangemessen verhalten, sondern wir bedauern sie. Es ist eine kleine Form von Lieben, aber vielleicht eine realistischere, dass wir dafür die Kraft bekommen. Nicht gleich lieben, aber bedauern. Also, wie arm sind doch diejenigen dran, die sich immer in den Vordergrund spielen müssen, die von ihrer Wichtigtuerei und von ihrem Aufmerksamkeitsbedürfnis bestimmt sind, die alles kontrollieren müssen, die nichts aus der Hand geben können, die niemandem vertrauen. Wie arm sind sie doch eigentlich dran, diejenigen, die ihre Grenzen nicht anerkennen und ihre Schwächen nicht zugeben und deswegen übergriffig werden und uns da verletzen, wo es uns wehtut. Wie arm sind doch diejenigen dran, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen, die andere klein machen müssen, um selbst groß dastehen zu können. Wie arm dran sind sie doch, unsere Feinde. Sie sind nämlich genauso arm dran wie wir selbst, weil das alles, was wir an ihnen sehen, auch unsere Verhaltensweisen sind. Wie arm dran sind sie und wie arm dran sind wir. Vielleicht ist das realistischer, als gleich zu lieben. Erstmal bedauern als eine Art Vorform. Und jetzt kommt noch dazu, wir stellen uns dem Thema Feindesliebe an einem Tag, der eine besondere Bedeutung für das deutsche Volk hat. Freude und Scham liegen am 9. November so nah beieinander. Am 9. November 1918 wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die erste deutsche Republik ausgerufen, zum ersten Mal Demokratie in Deutschland. Am 9. November 1923 hat Adolf Hitler einen Putschversuch unternommen. Der Hitlerputsch, damals noch gescheitert, aber er war doch eine erste Grundlage für seine spätere Machtergreifung. Am 9. November 1938 fand die Pogromnacht statt, in der unzählige Synagogen im ganzen Land zerstört, jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert, Juden ermordet oder in Konzentrationslager verschleppt wurden. Am 9. November 1939, ein Jahr später, hat Georg Elsner vergeblich versucht, Hitler zu töten. Wir kennen immer nur die großen Attentate, aber am 9. November 1939 gab es auch schon ein gescheitertes Attentat auf Hitler. Ja, und am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen. Wir können an die freudigen und ermutigenden Ereignisse dieses Datums nicht denken, ohne dass wir auch die schrecklichen Ereignisse uns vergegenwärtigen. Die Frage dieses Tages ist daher, wie kann man das Böse überwinden, das Böse, das immer wieder Raum gewinnt und zunichte macht, was gut ist. Denn es gibt ja Böses und Gutes in mir, es gibt Böses und Gutes in dir, es gibt Böses und Gutes auf der Welt, in der deutschen Geschichte, in deinen Feinden. Wie gehen wir mit dieser Vermischung um, dass es ja immer Böses und Gutes auch gibt? Gerade weil es so eine existenzielle Herausforderung ist, dass wir Jesus in unsere Beziehungen und in unsere Verletzungen und in unsere Scham und in unsere Schwächen und in den verwundeten und zerstörten Teil unserer Seele hineinwirken lassen und nicht sagen, ist privat, sondern dass wir sagen, Jesus wirke doch gerade da, wo es drauf ankommt. Gerade deswegen ist es auch Evangelium und ist es eine gute Nachricht, dass Jesus genau das anspricht und in diese Vermischung von Bösem und Gutem hineinwirken will und uns seine Kraft anbietet und dir zutraut, anders zu sein, anders als bisher und anders als die anderen und liebenswürdiger zu sein, anmutiger zu sein. Natürlich können wir fragen, werden wir dadurch die Welt verändern? Und wenn nur Ja und Nein erlaubt ist, dann ist die Antwort klar, nein. Niemand von uns kann das im Alleingang schaffen. Wohl aber können wir klein anfangen mit dem, wozu wir die Kraft in uns verspüren. Wozu unser Charme ausreicht. auch wenn das erstmal vielleicht wenig ist. Aber wenn wir wollen, wenn wir dazu bereit sind, den Weg Jesu zu gehen, dann kann das ja immer noch mehr werden. Durch alle Rückschläge hindurch. Immer wieder bleibt Böses und Gutes vermischt. Bleibt das vermischt, was wir tun können und wo wir hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückbleiben und erst recht hinter Jesu Ansprüchen zurückbleiben. Es bleibt vermischt. Und trotzdem gilt als Motto, es geht auch anders. Anders leben, nicht weil du musst, sondern weil du kannst. Natürlich kann man fragen, was ist, wenn ich gar nicht will? Manchmal bin ich einfach nicht so weit zu vergeben. Dann ist es umso wichtiger, darum zu bitten, dass diese Kraft in mich hineinkommt. Dann lebe ich immer noch unter der Gnade Gottes, auch wenn ich immer wieder hinter den Ansprüchen der Feindesliebe zurückbleibe. Jesus weiß, wie schwer es ist, die Feinde zu lieben, aber er lockt. Jesus lockt dich und sagt, da ist doch mehr drin. Du kannst das, versuch's im Vertrauen auf mich. Ich liebe dich auch trotzdem, aber es ist noch mehr drin. Daher können wir nur bitten, Herr, verwandle uns und schaffe in uns Demut, die deine Kraft entgegennimmt, für Verhaltensweisen, die ungewohnt sind, weil sie die Logik dieser Welt durchbrechen, aber die uns gut tun. Hilf uns, dass wir anfangen zu tun, was wir tun dürfen, aus deinem Reichtum weiterzugeben. So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.